Einen recht guten Abend wieder von meiner Seite und herzlich willkommen zu diesem vierten Abend in unserer Reihe der Hofacker Abendbibelschule in diesem Jubiläumsjahr der Reformation. Eigentlich ist das Jubiläumsjahr zu Ende gegangen und das ist auch gut so. Es geht ja uns heute an diesem Abend und auch in dieser ganzen Woche nicht darum, dass wir Rückblick halten auf das, was die Reformation war, sondern dass wir vorausschauen, auch in unsere Tage hineinschauen, was die Reformation für Verpflichtung und Möglichkeit uns heute darbietet. Wir wollen nicht nur rückwärtsgewandt leben, sondern auch unsere Verantwortung als Christen in der Gemeinde und in der Gesellschaft auch wahrnehmen. An den ersten Abenden haben wir darüber nachgedacht, wie der Glaube allein oder allein durch den Glauben für einen Mensch im Mittelalter zu verstehen war und wie das heute verstanden werden kann, was es heißt, dass nur aus Gnaden der Mensch gerettet wird, wie der mittelalterliche Mensch das verstanden hat und wie der Mensch sich heute dazu stellt. Gestern Abend haben wir dann das Thema Christus allein uns vorgenommen und überlegt, was das an Unterschieden für die Situation damals war und heute in unserer Welt. Und heute Abend geht es in genau gleicher Art und Weise vorwärts mit dem Thema allein die Schrift beziehungsweise allein durch die Schrift. Als Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, da gab es ja die Bibel, die wurde auch in Ehren gehalten. Er selber war ein Professor der evangelischen Theologie, einfach ein Professor der christlichen Theologie und hat Vorlesungen gehalten über biblische Bücher, unter anderem auch. Und die Bibel war etwas, was für die Menschen und auch für die Kirche wichtig war, aber die Bibel hatte nicht die zentrale Stellung, von der Martin Luther durch seine Arbeit am biblischen Text zu der Überzeugung gekommen war, dass sie haben muss. Warum nicht? Die Frage, die Luther bewegte in diesem Zusammenhang, war die Frage danach, wer oder was ist die höchste Autorität? Die Kirche in der damaligen Welt beanspruchte für sich, dass sie, die Kirche, die Autorität sei. Und dass der oberste Hirte der Kirche, der Papst, der Bischof von Rom, dass er der Hüter der Wahrheit, der christlichen Wahrheit sei. Und was er ex cathedra, also von dem Pult aus verkündete, in seiner Rolle als Papst, das sei bindende Lehre. Warum nicht die Bibel? Die katholische Kirche hat damals so argumentiert, dass sie gesagt hat, die Kirche gab es, bevor es die Bibel gab. Jesu Jünger hatten das Neue Testament noch nicht, sie mussten das Neue Testament erst schreiben. Also war der Glaube der Jünger das, was zur Bibel geführt hat, zum Neuen Testament jedenfalls, und sie seien die Autorität, die Apostel. Das ist zweifelsohne auch richtig, dass die neutestamentlichen Schriften durch die Apostel und Leute, die apostolische Autorität hatten, auch niedergeschrieben wurden. Aber die Botschaft, die Apostel niedergeschrieben haben, auch die Botschaft, die sie mündlich verkündet haben, bevor es zur Niederschrift kam, das war ja nicht aus ihrer Miste gewachsen. sondern die Evangelien gehen zurück auf das, was Jesus gelehrt hat. Sie gehen zurück auf das, was Jesus getan hat. Die Wunder, auch sein stellvertretendes Leiden und Sterben und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, das waren Dinge, die nicht im Besitz der Apostel gewesen sind, sozusagen, dass sie Autoren dieser Geschichten wären, sondern sie haben das bezeugt. Also ist die Botschaft doch älter als die Apostel selbst. Und Martin Luther hat in seiner Arbeit an der Bibel viele Dinge entdeckt, die nicht leicht in Einklang zu bringen waren mit dem, was die Kirche als offizielle Lehre hatte. Die ganze Lehre vom Ablass, wie wir es an verschiedenen Abenden kurz angerissen haben, ist eine Lehre, die wir nirgends in der Bibel auch nur angedeutet finden können. Auch die Lehre vom Fegfeuer, da kann man, wenn man 2. Korinther 3 in einem besonderen Licht anschaut und liest, dann kann man sagen, ja, die Lehre vom Fegfeuer hat sich daraus entwickelt, aber das war sicher nicht das, was Paulus gemeint hat, als er das geschrieben hat, dass was bleibenden Wert hat an Werken, dass das Gold, Silber und Edelsteine seien und durchs Feuer des Gerichts neu geläutert wird, wobei alle andere Werke dann durch das Feuer des Gerichtes, nicht des Fegfeuers, zerstört und vernichtet werden. Diese und andere Dinge mehr hat Martin Luther entdeckt und ist ins Grübeln gekommen. Und hat sich gefragt, wie ist es denn, wenn der Papst etwas anderes lehrt als die Schrift? Und aus diesem Konflikt heraus ist seine Lehre der Sola Scriptura entstanden. Es war die Entdeckung, dass alles, was wir wissen müssen, alles, was wir brauchen, um selig zu werden, dass wir die Kirche dazu nicht brauchen, sondern wir haben das alles schriftlich festgehalten in dem Wort der Schrift. Wer oder was ist die höchste Autorität? Für Luther war das klar, dass die Kirche sich nach der Schrift richten muss und nicht die Kirche sei die Autorität, weil sie die Schrift erzeugt hat und auch interpretiert. Die Kirche gab es zwar vor der Bibel, aber nicht vor der Botschaft der Bibel. Die Bibel zeugt von Gottes Handeln und Reden. Und das tut die Bibel in unterschiedlicher Art und Weise. Wir kennen alle Stellen aus der Bibel, wo Gott direkt spricht durch den Propheten. Wunderbare, trostvolle Worte wie, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Herr spricht direkt in das Leben der Menschen hinein. Er spricht aber auch zu Einzelnen. Abraham hat die Stimme Gottes gehört. Steh auf und geh, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann musste Abraham über Jahrzehnte hinweg durch die Führungen des Alltags sich selber Schlüsse ziehen daraus, was Gott für ihn eigentlich wollte. Also Gott spricht auch durch Alltagserfahrungen, wo wir sein Wirken und seine Führung auch erleben. Ein ganz prägnantes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Josefsgeschichte. In der Josefsgeschichte wird nicht einmal gesagt, dass Gott zu Josef gesprochen hat. Er hat ihm die Träume verstehen lassen, aber er hat nicht gesagt, Josef, ruhig Blut, auch wenn deine Brüder dich hier in diese Zisterne geworfen haben, es wird nicht schlimm, es wird alles gut. Hat er nicht gesagt. Das hat Josef auch nicht gewusst, dass alles gut wird. Aber er hat es erfahren. Aber nicht auf einmal. Nach dieser Episode in der Zisterne wird er zwar noch am Leben gehalten, er muss nicht sterben da unten, verhungern und verdürsten, aber er wird als Sklave verkauft. Kaum hat er sich wieder hochgerappelt als Sklave im Dienste des Potiphar, dann kommt diese Episode mit Frau Potiphar. Und er stürzt noch einmal tiefer ab und wird am Ende fast vergessen in diesem Verlies, in dem er seine Tage zubringt. Wir kennen ja die Geschichte, wie es weitergeht. Auf und ab, am Ende der Geschichte, was sagt Josef? Er sagt zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das hat Josef gelernt aus all diesen Erfahrungen. Und das hat er seinen Kindern erzählt. Seine Kinder haben es ihren Kindern erzählt. Das wurde irgendwann einmal dann aufgeschrieben. Und so haben wir das heute und können das lesen und erfahren, dass Gott auch durch solche Dinge führt. Der Auszug aus Ägypten. Gott führt ein ganzes Volk durch die Wüste, nicht den einfachen, direkten Weg ins gelobte Land, sondern 40 Jahre mühsamste Wege durch unwegsames Gelände unter Entbehrung. Die erste Generation stirbt vollkommen aus und nur die zweite Generation darf ins gelobte Land einziehen. Das Volk hat eine kollektive Erfahrung mit Gott gemacht und die Bibel zeugt von Gottes Handeln und Reden. Gott greift in die Geschichte ein. Er greift in das Leben von einzelnen Menschen ein. Er greift auch in das Leben und Erfahren von ganzen Völkern ein. Und das wurde für uns aufgeschrieben und uns weitergegeben, damit wir das auch in unserem Leben auch merken, Gott greift auch bei uns ein. Ich darf damit rechnen. Auch mit seiner Führung, bei mir und in unseren Tagen, in unserem Volk. Das Alte Testament war ja schon abgeschlossen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist und hier gewirkt hat. Er hat sich immer darauf bezogen und er hat von den Gesetzen Moses gesprochen, als Urheber des Gesetzes des Alten Bundes. Aber damit war Gottes Offenbarung in dieser Welt nicht zum Abschluss gebracht, sondern der neue Bund, nachdem der alte mosaische Bund in Jesus Christus erfüllt worden war, musste der neue Bund auch beschrieben werden. Und da war die Frage, ja, wer schreibt das? Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Apostel ihr Apostelamt sehr ernst genommen haben und sie haben zwei Kriterien gehabt, die uns klar werden bei der Nachwahl des Matthias an die Stelle des Judas Ischariot. Da sagt Petrus, er zitiert ein Wort aus dem Psalmen und sagt, also müssen wir durchs Los einen Nachfolger für diesen 12. Apostel einfach wählen. Und das Los fiel auf Matthias. Aber was waren die Qualifikationen? Die Qualifikationen für einen Apostel war, er musste ein Augenzeuge der Auferstehung Jesu Christi sein und er musste die ganze Zeit über mit Jesus umhergezogen sein, ein Zeuge des ganzen Lebens und Wirkens Jesu von seiner Berufung bei der Taufe bis zu seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Das heißt, dass als die Evangelien geschrieben wurden unter apostolischer Autorität, dass diese zwei Kriterien entscheidend sind. Es sind Augenzeugen. Augenzeugen dessen, was Jesus geredet und getan hat, und Augenzeugen seines Todes und seiner Auferstehung. Und das hilft uns heute zu verstehen, warum die Evangelien eine besondere Bedeutung haben, gerade die apostolischen Evangelien. Es gab ja eine Fülle von Evangelien, die geschrieben wurden in der Zeit nach Jesus. Das Thomas-Evangelium, in dem es Märchen über Jesus gibt, wie er angeblich als Kind aus Ton Vögel gemacht hat, in die Hände geklatscht und dann sind die Vögel weggeflogen. Etwas, was der Koran aus dem Thomas-Evangelium übernommen hat. Auch andere Evangelien, Pseudo-Evangelien gab es, aber warum gehören sie nicht zur Bibel? Weil sie nicht authentische Berichte dessen sind, was Jesus getan hat und was er gelehrt hat. Während des Mittelalters, in dieser Zeit der Reformation, das war ja eine Bewegung, die nicht nur in Deutschland stattgefunden hat. Hier ist ein Bild aus der Reformation in England. Und da wird dargestellt auf der linken Hälfte des Bildes in der Waagschale ist ein Buch, da steht Verbum Dei drauf, also das Wort Gottes. Auf der rechten Hälfte des Bildes in der Waagschale und leichter von der Gewichtigkeit her als die anderen sind verschiedene Werke und das sind menschliche Gebote. Also das, was Menschen sagen, was man machen soll. Also, was für menschliche Gebote? Man schaut die Leute an, die um diese Schale, Waagschale, sich versammelt haben. Das sind der Papst mit seiner Mitra. Das sind Bischöfe, das sind Pfarrer, das ist lauter Klerus, Mönche stehen mit dabei. Also das ist das, was die Kirche gesagt hat, was der Mensch tun muss. Menschliche Dekrete oder Gebote. Und auf der linken Seite lauter Männer, Menschen in normaler Kleidung jener Tage, Laien, die sich aber auf die Bibel berufen. Und dieses Bild zeigt, was mit dem Sola Scriptura Prinzip gemeint ist. Die Menschen müssen nicht auf menschengemachte Gebote und Dekrete hören und ihnen folgen. Es reicht, wenn der Mensch sich an dem Wort Gottes orientiert, für alles, was Leben und Lehre der Christen bedeutet. Es wird viel darüber gesprochen, als sogenannter hermeneutischer Schlüssel, das heißt, wie man die Bibel, den Text der Bibel verstehen muss, dass Luther einen Leitsatz aufgestellt hat, was Christum treibet. Das sei Mitte und Sinn der Schrift. Und was Christum nicht treibet, das könne man ruhig weglassen. Unser Rektor im Albrecht-Bengel-Haus hat gerade zu diesem Thema geforscht und eindeutig nachgewiesen, dass Luther dieses, was Christum treibet, so verwendet, dass er sagt, die Schriften der Bibel sind Teil des biblischen Kanons, weil sie Christum treiben. Aber man kann dieses Prinzip nicht nehmen und sagen, oh, Kapitel sowieso vom zweiten Korintherbrief treibt Christum nicht, also können wir das weglassen. So hat das Luther nie gemeint, sondern das war rein sein Maßstab für die Kanonizität, das heißt für die Autorität der einzelnen biblischen Schriften Alten und Neuen Bundes. Auch die Bücher des Alten Testamentes treiben ja Christum, indem sie auf Christus hinweisen, obwohl sie noch nicht von ihm berichten. Martin Luther war als Theologe in seinem tiefsten Grunde ein Schriftausleger. Das klingt vielleicht wie eine Plattitüde oder eine Selbstverständlichkeit, Binsenweisheit ist es aber nicht. Es gibt genügend Theologen, die ihre Arbeit tun, ohne die Schrift auszulegen, die von philosophischen Vorsätzen herkommen oder von dogmatischen Gedanken ausgehen, von Bekenntnissen etwa der Kirche und sagen, ja, das ist mein Geschäft, das auszulegen. Aber Martin Luther war ein Schrifttheologe. Die Schrift war für ihn Mitte und Maß aller Dinge. Für unseren Glauben als Christen. Er hat den vierfachen Schriftsinn, den es schon in der alten Kirche gegeben hat, auch übernommen, den Literalsinn oder die wörtliche Bedeutung, die geschichtliche Auslegung eines Textes, der typologische Sinn, das heißt, wie ich diesen Text auch vom Glauben her verstehe und interpretiere. Und dann gibt es zwei ganz fürchterliche Worte, der tropologische Sinn und der anagogische Sinn. Was das heißt, ist einfach, dass es eine moralische Sinnebene gibt, eine Ebene, die was mit dem Herzen zu tun hat, die mit meiner Seele zu tun hat und dann der letzte, der anagogische Sinn, die Interpretation, die mich emporhebt, die mich aufbaut, die mich hochhält. Und das wird dann manchmal auch gesagt, die Interpretation in Hoffnung. Oder was sagt dieser Text im Blick auf das Ende aller Dinge, zum Beispiel die Hoffnung der Christen auf die Erlösung. Ein Vater der alten Kirche, Cassian von Marseille, der hat diesen vierfachen Schriftsinn am Hand von dem Beispiel Jerusalem in der Bibel einmal erläutert und hat gesagt, wenn Jerusalem in der Bibel steht, dann heißt es zunächst einmal die Stadt. Die Stadt, die David eingenommen hat, die Stadt, wo Melchizedek als Priester in Ewigkeit Gott gedient hat und dem Abraham den Zehnten dargebracht hat. Man kann aber Jerusalem im übertragenen Sinn als die Kirche Christi verstehen. Oder man kann Jerusalem als die menschliche Seele verstehen, wenn man das so versteht, dass das der Ort ist, wo Gott jetzt Wohnung aufgenommen hat. Und letztendlich kann man das auch im vierten, im anagogischen Sinn, Jerusalem als das zukünftige und himmlische Jerusalem verstehen. Dieser vierfache Schriftsinn wurde von Luther auch so übernommen. Und dabei sagt er aber, zunächst einmal ist die Schrift vor allen Dingen durchschaubar, einleuchtend und verständlich. Wir müssen die Bibel nicht als irgendein Buch voller Rätsel und Geheimnissen verstehen, sondern erst einmal ist das eine Botschaft, die, wenn man lesen kann, eine Botschaft, die der Mensch verstehen kann. Die Perspicuitas, die Durchsichtigkeit der Schrift im Sinne von der Obscuritas, das, was verborgen ist, das ist erstmal offen, verständlich, klar und zu erkennen. Er redet von der Claritas, von der Klarheit der Botschaft. Das meinen wir, wenn wir sagen, auch ein Atheist, wenn er die Bibel liest, kann verstehen, was die Bibel will. Die Grundbotschaft der Bibel ist einfach in menschlicher Sprache gefasst und ich brauche keine besondere Weihe, um diesen Text zu verstehen. Was 500 Jahre nun verändert haben. Wir haben ja diesen Blick von damals und den Blick von heute, was das heißt, heute, dass allein durch die Schrift wir die Wahrheit erkennen können. Nun haben wir im Laufe der letzten 500 Jahre eine Entwicklung gehabt, so etwas wie von Poesie zu Prosa. Poesie heißt, kommt vom Griechischen und heißt das, was gemacht wird, das, was geschaffen wird, was gestaltet wird. Also eine Sprache, die sehr sorgfältig überlegt, in eine Endgestalt gebracht wird. Und es war etwas auch sowas wie Magie, dass der Mensch in der vormodernen Zeit eine Botschaft von Papier oder von Inschriften auf Stein oder von irgendwo aufnehmen konnte. Im Deutschen sagen wir ja, wir lesen. Warum lesen wir? Weil es wie bei der Weinlese ist. Wir lesen die Wörter auf. Wir picken sie auf und können sie verstehen. Diese Zeichen, die zunächst einmal, wenn Sie einen chinesischen Text anschauen oder einen hebräischen oder sonst einen, da verstehen Sie gar nichts. Das ist völlig unverständlich. Aber wenn man lernt, was die Zeichen bedeuten, dann kann man dieses Geheimnisvolle, dieses Magische, dass eine Botschaft hier niedergeschrieben wurde. Wir haben das ja in unseren Tagen nahezu vergessen, was das heißt, dass eine Botschaft aufgeschrieben werden kann, an einem Ort, an einen anderen Ort gebracht werden kann, von einem völlig anderen Menschen auch gelesen und verstanden werden kann. Bei uns ist das nicht mehr Magie, sondern es ist nur noch Text. Und mit solchen Redewenden wie Text mich nicht voll, ja, da haben wir auch ein bisschen so unseren Zugang zu dem geschriebenen Wort. Des Bücherschreibens gibt es kein Ende, sagt schon Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, was damals der Fall war, wo man alles von Hand geschrieben hat, das ist ja heute exponentiell explodiert. Es ist also eine Entwicklung von Klasse zur Masse. Und nur weil etwas heute gedruckt ist, im Zeitalter der Fake News und anderen Dinge, heißt es noch lange nicht, dass das eine wichtige Botschaft ist. Man hat aber zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, darum gekämpft, dass nur die Wahrheit geschrieben wird. Man hat versucht, das zu verhindern, weil man darum wusste, um diese Magie des geschriebenen Wortes, dass ein anderer die Wahrheit dadurch entdecken kann, aber auch die Lüge oder der Lüge verfallen kann, wenn er den falschen Text bekommt. Nun haben wir, ja, das habe ich jetzt negativ dargestellt, unser Umgang mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort. Aber auf der anderen Seite haben wir heute ungeahnte Möglichkeiten im Vergleich zum Mittelalter. Ein wesentlicher Grund, warum die Reformation so eine durchschlagende Kraft hatte, war die Erfindung der Druckerpresse durch Gutenberg. Man konnte auf einmal für relativ wenig Geld Bibeln drucken, auch Flugblätter, andere Informationsmedien konnte man drucken und verteilen. Was vorher exorbitante Kosten verursacht hatte. Bis ins Mittelalter hinein hat ein Buch im Umfang von dem Neuen Testament den Wert von einem Jahreslohn eines Tagelöhners. War unheimlich wertvoll, die Herstellung vom Pergament oder vom Papyrus, das mühsame Schreiben, es mussten besondere Leute schreiben, die breite Masse der Bevölkerung konnte gar nicht lesen und schreiben. Und dann das Binden und alles, das war sehr aufwendig und deswegen auch sehr teuer. Heute kann man mit Flyer 24 über Nacht für 100 Euro kann man ein Flugblatt in Vierfarbdruck in einer Auflage von 2000 erstellen lassen und das ist am nächsten Tag mit Kurier da. Es wird auch deswegen viel Unnutzes und Unfug, hauptsächlich Werbung, wird auf diese Weise unter die Massen gebracht. Man kann heute mit Print-on-Demand oder mit dem Selbstveröffentlichen übers Internet kann man ein Buch hochladen, ein Buch von 400 Seiten kann man hochladen und das wird am nächsten Tag, kann man das schon im Internet als Druckexemplar bestellen. Natürlich auch als E-Book, man kann ein Buch als Audiodatei hochladen und es wird innerhalb von ein paar Tagen kann man das bestellen als Hörbuch. Wir haben ungeahnte Möglichkeiten mit diesen Mitteln und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Methoden heute auch nutzen, um die beste Botschaft der Welt, die Botschaft der Bibel, auch unter die Menschen zu bringen und zu verbreiten. Ich habe hinten noch ein paar kleine Kärtchen mit so kringelige Schriften drauf, Kurdisch und Pashto und Persisch und Urdu und Arabisch und auch mit einem QR-Code. Das können Sie, wenn Sie irgendwelche Flüchtlinge aus diesen Ländern kennen, können Sie das geben. Sie brauchen das nur unter Ihrem Smartphone zu halten, Kamera einschalten und die Webseite wird aufgemacht, wo Sie die Bibel lesen können. Ungeahnte Möglichkeiten haben wir heute, um das Wort weiterzugeben, um das Wort weiterzusagen. Und diese Chancen müssen wir meines Erachtens auch noch besser ausnutzen. Die Erweckung, die heute in Persien, also im Iran und in den arabisch sprechenden Ländern stattfindet, findet zu einem großen Teil deswegen statt, weil jeder zu jeder Tag- und Nachtzeit von seinem Wohnzimmer aus auf eine Bibel zugreifen kann. Einfach übers Internet. Und das tun die Menschen. Sie tun es, weil sie auf der Suche sind und weil sie das gehört haben von anderen oder weil sie das ahnen, dass da eine Botschaft ist, die so mächtig ist, dass diese Botschaft ihr Leben verändern kann. Nun haben wir die Bibel, die meisten von uns haben nicht nur eine Bibel, manche von uns haben ein Dutzend Bibeln zu Hause, manche noch mehr. Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Druckbilder. Die Bibel, die haben wir. Und die Bibel ist immer noch, auch in Deutschland, das meistverkaufte Buch. Wie weltweit? Seit Beginn des Bücherschreibens gibt es kein Buch, das mehr Verbreitung in der Welt erfahren hat als die Bibel. Aber wir leben in einer Welt, die sich nicht gerne Normen auferlegen lässt. Die Bibel ist für jeden zugänglich, aber nicht jeder möchte die Botschaft dieses Buches auch für sich vernehmen. Wir leben in einer Welt, die zunehmend eine Welt ohne Normen wird. Wir wissen ja, wie schwer es ist, in unserer Gesellschaft uns auf ethische Werte zu einigen. Wir haben ein Grundgesetz, aber das Grundgesetz wird auch interpretiert, so wie man es eben der moderne Mensch wünscht. Ich bin gespannt, ob das Bundesgerichtshof dann diese Abstimmung von diesem Jahr zur sogenannten Homo-Ehe aufgrund des Grundgesetzes aushebeln wird. Es ist kaum zu erwarten, obwohl es sein müsste, wenn man den Geist des Grundgesetzes versteht und akzeptiert. Aber wir leben in einer Zeit, wo die Gesellschaft eher geneigt ist, jedem das zu geben, was er will, sofern es nicht die anderen tangiert. Sofern es die anderen nicht in der freien Ausübung ihrer Wünsche und Freuden hindert. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir eine Welt geworden sind, die ohne Normen und ohne Ziele und ohne Richtung geworden ist. Und das kann nicht gut gehen. Noch können wir uns das leisten, weil die Menschen, die hier in Europa leben, durch eine christlich geprägte Kultur gewisse Werte, ja, nicht vielleicht alle gleich, aber jeder, der hier in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, der weiß, Ehrlichkeit ist eigentlich gut, auch wenn man selber nicht ehrlich ist. Man weiß, Hilfsbereitschaft ist theoretisch erstrebenswert, auch wenn man an dem Unfallopfer vorbeiläuft. Man weiß es, man hat dann ein schlechtes Gewissen halt. Aber weil wir diese Prägung aus unserer Geschichte noch mitgenommen haben, funktioniert das so einigermaßen. Aber was wird passieren in noch ein paar Generationen, wo es diese Erziehung in der Kindheit nicht mehr gibt, wo alles beliebig geworden ist? Wir können nicht ohne Orientierung in einer Gesellschaft, in dieser Welt leben. Und wir brauchen diese Orientierung, die nur Gott uns geben kann, und er hat es uns durch sein Wort gegeben. In Amos 8 lesen wir: Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Das beschreibt eine Zeit, in der Gottes Wort den Menschen abhanden gekommen ist. Und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Und auch unsere Kirchen und Fakultäten tragen eine Mitschuld daran, weil wir die Botschaft Gottes in seinem Wort nicht hochhalten und nicht schätzen und nicht ehren und vor allen Dingen nicht befolgen. Die Stellung der Bibel für uns heute. Michael Mangelwadi hat mehrere Bücher geschrieben. Sein bekanntestes Buch, ich weiß nicht, ob das noch größer wird, das The Book That Made Your World, zu Deutsch, das Buch der Mitte, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur, verlegt von Fontanes in Basel 2014. Dieses Buch ist ein Kompendium dessen, wie man unsere Welt verstehen muss als das Ergebnis der biblischen Botschaft. Und das geht von den Wissenschaften über die Künste bis hin zu den Alltagsgepflogenheiten in unserer Gesellschaft. Gerade die Denker und Vordenker unserer Zeit begreifen nicht, wie stark ihr Leben und ihr Denken durch die Bibel geprägt ist. Aber genauso wie diese Botschaft Grundlage für die beispiellose Entwicklung des Westens gewesen ist, wie es Mangalwadi sagt, so bedeutet die Abwendung von der Bibel den Niedergang der westlichen Kultur. Und er wird nicht müde, das zu wiederholen. Uns stockt da ein bisschen der Atem, als er hier einen Vortrag oben auf der Morgenstelle gehalten hat, vor einigen hundert aus der Universität und die deutschen Universitäten als Ort der Finsternis beschrieben hat. Warum als Ort der Finsternis? Weil sie die biblische Botschaft zudecken, ablehnen, egalisieren, relativieren. Nicht, weil das böse Menschen wären, sondern weil sie das Licht, das von Jesus Christus ausgeht und in der Bibel seinen Niederschlag gefunden hat, nicht mehr als solches erkennen und nicht mehr als solches anerkennen. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, das kann man sich leicht merken, weil Johannes 3, 16 auch so ein zentraler Vers ist, die Kurzfassung des Evangeliums. Hier in 2. Timotheus 3, 16 schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir alle uns darüber einig werden könnten, dass die Bibel das leistet, dann hätten wir eine Basis, auf der wir zu neuer Größe finden könnten im Zusammenleben in der Gesellschaft. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Gott gehaucht. Es kommt aus seinem Geist. Das sind nicht irgendwelche Gedanken, die einer sich aus den Fingern gesogen hat. Petrus schreibt am Anfang seines Briefes, wir sind nicht irgendwelchen Altweiberfabeln auf den Leim gegangen, sondern was wir gesehen haben, bezeugt haben, das haben wir geschrieben und berichtet. Bezeugt. Man kann darauf bauen, man kann darauf gehen, dass das auch die Wahrheit ist. Im 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 21 sagt der Apostel, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wenn wir die Bibel aufschlagen, nehmen wir die Stimme Gottes wahr. Als ich studierte, gab es einen Professor, der hat nicht hier in Tübingen gelehrt, aber er war in ganz Deutschland, in der ganzen Welt bekannt. Dessen Hauptanliegen in all seinem Arbeiten war, aus der Fülle der Texte in den Evangelien die ureigene Stimme Jesu zu hören, die Ipsissima Vox. Und diesem Ziel hat er sein Leben gewidmet. Da kann man nur sagen, schade, dass er nicht in jedem Wort der Bibel die ureigene Stimme Gottes hören konnte. Hat sich von menschenerdachten Gedanken irreleiten lassen, in der Meinung, da sei viel Menschenwerk dabei und vielleicht sei aber hier und da ein kleiner Kern göttlicher Wahrheit die ureigene Stimme Jesu. Menschen, die die Schrift verfasst haben, haben im Namen Gottes geredet. Und wissen Sie, das ist das Entscheidende. Unser Schöpfer, unser Herr und unser Gott, der hat sich mitgeteilt. Er hat sich mitgeteilt in seinem Wort, er hat sich mitgeteilt in seinem Wesen und in seinem Willen. Als Schriftlesung ist vorgeschlagen für den kommenden Sonntag, Micha 6, 6 bis 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Es ist dir gesagt, was Gottes Wille ist. Wir brauchen das nur zu lesen, wir brauchen das nur zu hören. Und darum ist das Wort der Bibel Maßstab, Kompass und Karte für unser Leben. Für die Konfirmanden habe ich immer gesagt, die Bibel ist die Betriebsanleitung fürs Leben. Ich meine, jeder Mann jedenfalls, wenn er ein neues Gerät oder Maschine kauft, packt aus und schmeißt die Bedienungsanleitung erstmal weg und probiert, wie geht es. Ja? Und so machen wir das auch mit dem Leben. Wir schmeißen die Bedienungsanleitung beiseite und verbringen zahllose Stunden und unendliche Mühe und bei Trial and Error und durch Fehler kriegt man es so einigermaßen hin. Bei diesen Set-Top-Boxen und diese AV-Rekorder, wo man heutzutage die Fernsehprogramme und so drüber laufen lässt. Ich bin überzeugt, wir benutzen nicht einmal 5% der Möglichkeiten. Aber wir lesen Betriebsanleitung auch nicht. Und so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel wird beiseite gelegt. Und man denkt, ha, das kriege ich selber hin. Es geht darum, dass wir mit der Bibel leben, aus der Bibel leben. Es ist ein Ansichtsexemplar von Johanna Kapp hinten auf dem Tisch von dem Buch von Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte. Sie können auch gerne mal drin blättern nachher und sehen, was für Dinge in unserem Leben daher entstanden sind. Die ganze Bildung, die Öffnung für die Wissenschaft. Es ist gar nicht wahr, dass die Kirche gegen die Wissenschaft war. Die Kirche hat den Weg für die Wissenschaft geöffnet, wie er nachweist in seinen Schriften. Schauen Sie sich das an und fassen Sie auch Mut, so ein Buch zu lesen. Aber viel wichtiger ist, dass wir die Bibel lesen, mit der Bibel auch leben. Einige praktische Schritte. Wie kann das gehen? Nun müssen wir ja alle bei uns selbst beginnen. Und glauben Sie, ich weiß genau, wie das ist, wenn man morgens um 5:45 aufsteht und um 7:15 im Geschäft sein muss und man muss auch noch mit Stau auf der B27 rechnen und es ist hektisch und so. Wenn man sich das nicht vornimmt, mit Gottes Wort den Tag zu beginnen, dann wird man es auch nicht tun, denn nachher ist man so im Trott drin. Es gibt einige, die schaffen es dann noch abends oder vielleicht in der Mittagspause, was zu lesen. Ich habe einen bewundert, als ich Griechisch und Hebräisch gelernt habe und immer von Korntal nach Stuttgart reingefahren bin mit der Bahn. Da saß einer da in der Bahn und hat sein griechisches Neues Testament gelesen. Der hat sich die Zeit genommen. Für uns selbst eine geistliche Disziplin uns aneignen, dass wir im Wort lesen und dass wir aus dem Wort leben. Wir müssen bei uns anfangen, genauso wie mit dem Missionsbefehl, angefangen in Jerusalem und dann Judäa, dann Samarien, aber bei uns anfangen. in der Familie die Bibel lesen. Wenn die Kinder oder wenn die Enkelkinder da sind und man zu Tisch sitzt, dass man vielleicht wenigstens die Losung dann mit denen liest. Woher sollen die Kinder die Bibel kennenlernen, wenn wir es ihnen nicht beibringen? Die meisten von uns sind über die Zeit hinaus, dass die eigenen Kinder die Füße unter den Tisch hängen, aber vielleicht die Enkel, wenn die da sind, oder dann auch die Urenkel. Aber das muss uns ein Anliegen sein, dass die heranwachsende Generation die Bibel lesen und schätzen lernt. Dann müssen wir die Bibel auch in den Mittelpunkt unserer Gemeindepädagogik oder Pädagogik überhaupt stellen. Wir hatten am Dienstag einen äußerst interessanten Vortrag im Albrecht-Bengel-Haus von einem von unserem jüngsten Mitarbeiter, der jetzt neu da ist, der Matthias Riedel, Gymnasiallehrer, der für Religionspädagogik bei uns angestellt wurde jetzt und angefangen hat. Und er hat mit Begeisterung erzählt, wie die Bibel in der Schule ankommt. Aber man muss es eben wagen, die Bibel den Schülern auch vorzulegen. Zu sagen, lesen wir einfach mal die Bibel. Das Markus-Evangelium in 6 Doppelstunden. In den Gemeinden, wo es noch Jugendarbeit überhaupt gibt, wird meistens mit einer Andacht irgendwie begonnen oder abgeschlossen. Aber vor ein paar Jahren kam eine Gruppe von jungen Menschen, so zwischen 16 und 24 Jahren, und haben zum Pfarrer gesagt, ja, das Spiel und Spaß, das ist schon recht, aber warum lesen wir eigentlich die Bibel nicht? Die Bibel in den Mittelpunkt unserer Pädagogik stellen. In den Hauskreisen. Es ist so einfach, in das allgemeine Geschwätz zu verfallen. Noch lustiger ist es, wenn man noch Tratsch hat, was man weitergeben kann. Ja, hast du es schon gehört? Ja? Aber ist die Bibel im Mittelpunkt unseres Gesprächs? Nicht, weil wir irgendwie eine Aura haben wollen oder irgendwie ein besonderes frommen Stempel auf uns drücken wollen, sondern weil Gott durch sein Wort spricht. Und wenn wir seine Stimme hören wollen, dann sollen wir bitteschön sein Wort aufschlagen. Und wo wir das tun, werden wir das auch merken, wie sein Wort voller Leben und voller Weisheit ist. Und so wird Jesus Christus zum Mittelpunkt in unserem Leben, wenn wir auf sein Wort hören. Johannes 10 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Aber wenn wir uns gar nicht seiner Stimme aussetzen, wie wollen wir denn seine Stimme hören und ihm folgen? Sola Scriptura, allein durch die Schrift können wir die Stimme Gottes vernehmen. Nur durch die Schrift können wir autoritativ den Willen Gottes, den Willen unseres Herrn Jesus Christus erkennen. Wir falten die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für alles, was dein Wort im Laufe der letzten 2 Jahrtausenden bewirkt hat. Und wir müssten es eigentlich wissen, wie wichtig es ist, dass dein Wort in unserem Leben die zentrale Rolle spielt und dass wir uns unter dein Wort stellen und auf dein Wort bauen. Vergib uns, wo wir dein Wort vernachlässigt haben. Und schenk uns neue Freude an deinem Wort und eine neue Verpflichtung deinem Wort gegenüber. Danke, dass dein Segen darauf liegt. Amen.